glaube ich. Bin ich jetzt? Bin ich da?
Sehr schön.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr das im Livestream verfolgt oder in der Aufzeichnung. Heute zu unserem ersten Sonntag im neuen Jahr. Fühlt sich gar nicht so an, gell? Irgendwie ist schon eine Woche rum. Zweiter Gottesdienst, aber erster Sonntag in diesem Jahr. Für diejenigen, der Sigi hat es schon gesagt, die hier sich auf die Hanna Bühner, unsere Jugendreferentin, gefreut haben. Euch muss ich leider enttäuschen, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen. Aber die Hanna kommt bestimmt mal wieder. Die ist nicht ganz gesund und dann habe ich gesagt, naja, ich bin eh da und dann kann ich auch einspringen. Und ich habe als Text die Jahreslosung mitgebracht. 1. Korinther, Kapitel 16, Vers 14. Was ist eine Jahreslosung überhaupt? Ja, so hört man vielleicht jedes Jahr, vielleicht hörst du auch zum ersten Mal davon. Was ist eigentlich so eine Jahreslosung? Eine Jahreslosung ist ein Vers, der irgendwie ja, zum Weiterlesen, zum Weiterdenken, zum Weiterforschen, zum weiter drüber nachdenken einladen soll. Der wird einmal im Jahr wird er rausgebracht von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Inzwischen seit 90 Jahren habe ich gegoogelt, beziehungsweise auf deren Homepage geguckt, seit 1934 das offiziell das erste Jahreslos rausgekommen. Und dieses Jahr steht die Jahreslosung oder ist der Vers aus dem Korintherbrief. Ein Brief, den Paulus an die Korinther geschickt hat. Einer von zweien, die uns auf jeden Fall überliefert sind. Da ganz am Ende. Also so den ganzen Korintherbrief geht es schon um Gemeinschaft, um Gemeinde, um Glaubensleben. Und dann ganz am Ende, im letzten Kapitel, schreibt Paulus dann oft noch so Grüße und noch so ein paar wichtige Sachen, die ihm noch so einfallen. Und da steht dieser Vers. Und ich finde ihn total spannend. Alles, was ihr tut, das tut in Liebe. Oder das soll in Liebe geschehen. Je nach Übersetzung ist es ein bisschen unterschiedlich, aber inhaltlich sehr gleich. Und das finde ich einen ganz spannenden Vers, vor allem auch deshalb, manche von euch haben es vielleicht mitbekommen, wir haben die letzten Wochen so ein kleines Experiment in unserem Leitungsteam gehabt, das haben wir aufgeteilt in verschiedene Gruppen und uns über ja, Gemeindeleben, Gottesdienste, Kommunikation haben uns da Gedanken drum gemacht und haben auch Leute aus der Gemeinde da eingeladen, mitzumachen, mitzudenken, mitzuarbeiten. Und ein Thema, das viel aufgekommen ist, war so, wie leben wir eigentlich Gemeinschaft? Ja, also wie können wir das machen? Wie können wir mehr Gemeinschaft leben in unserer Gemeinde? Wie können wir zusammenwachsen? Was ist da wichtig? Das sind solche Veränderungen. Jemand hat mal den Begriff gebracht von einer Kulturänderung in unserer Gemeinde, die wir vielleicht brauchen, dass Gemeinde eben nicht nur ein Verein ist, nicht nur was Äußeres, sondern auch was, das uns innerlich zusammenhält. Und da ist der Brief an die Korinther, dieser erste Brief an die Korinther, ein ganz, ganz spannender Einstieg. Und ja, ich habe tatsächlich das Privileg, in nächster Zeit öfter mal zu predigen. Also Spoiler Alert, wenn ihr jetzt den ersten Korintherbrief total blöd findet, ja, dann ist vielleicht der Januar nicht so euer, nicht so eure Jahreszeit vielleicht. Also ich werde da ein bisschen mehr drauf eingehen. Heute aber im Zentrum dieser Vers, dieser eine Vers. Ich stelle das mal kurz ein bisschen weg, damit ich euch auch ein bisschen sehen kann. Und ich habe so in der Vorbereitung, habe ich so ein bisschen drüber meditiert, habe ich so ein bisschen nachgedacht, habe das mal auf mich wirken lassen. Was ist denn eigentlich gemeint mit diesem Vers? Wenn da steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das hört sich ja super positiv an, das hört sich ganz spannend an. Aber wenn man so mal weiter drüber nachdenkt und so das ein bisschen auseinanderpflückt, ja, was heißt denn eigentlich alles? Alles, was wir tun sollen, soll in Liebe geschehen. Jetzt wirklich alles. Alles. Also, da habe ich mal so drüber nachgedacht und bin dann ein bisschen philosophisch geworden. Es gibt ja ganz viele Handlungen, die wir jeden Tag machen, die laufen irgendwo automatisch ab. Und weiß ich nicht, ob man die liebevoll oder nicht liebevoll machen kann. Habt ihr schon mal liebevoll am Geldautomaten Geld abgehoben? Weiß ich jetzt nicht, oder? Also, kann man liebevoll auf Toilette gehen? Lauter solche Sachen, ne? Also das sind so Dinge. Und dann habe ich überlegt, ja okay, was ist denn mit alles gemeint? Das ist ja offensichtlich irgendwie eine Hyperbel, ein Stilmittel, alles, so ein Absolutismus. Eigentlich soll man vor allem im Streit ja keine Absolutismen benutzen. Ja? Immer sagst du das so. Ja? Aber hier alles. Und dann habe ich überlegt, naja, das kann ja eigentlich nur Dinge meinen, die mit Menschen zu tun haben letztlich. oder? Also Dinge, die irgendwo in der Interaktion mit Menschen passieren. Und jetzt ist es so, in unserer modernen Gesellschaft, wir begegnen ja jeden Tag, jede Woche, jeden Monat so vielen Menschen. Und auch da laufen Dinge ganz oft automatisch ab. Also ein heutiger moderner Mensch begegnet ja an einem Tag so vielen Leuten wie früher so ein Bauer auf seinem Dorf in seinem ganzen Leben. Ja, also wenn ich heute durch Stuttgart laufe in der Fußgängerzone, sehe ich mehr Personen, habe mit mehr Menschen Kontakt als jemand, naja, vielleicht in dem ganzen Jahr im Mittelalter, ne? Also das heißt, da wird es aber irgendwie schon konkreter, denn wie gesagt, viele Sachen laufen so automatisch ab und auch da kann ich ja schon ansetzen. Ja? Also ich kann mir ja schon mal überlegen, Mensch, wie ist denn das, wenn ich mit der Kassiererin im Supermarkt interagiere? Das ist oft auch so ein Automatismus, ich laufe hin, ich habe meine Waren, dann halte ich meine EC-Karte hin, packe mein Zeugs ein, gehe wieder. Aber auch da kann ich ja schon einen Unterschied machen, wie rede ich mit dieser Person, wie interagiere ich mit der Person, ja? Oder mein Busfahrer. Ja, und da sagt vielleicht der ein oder andere, ja, das nehme ich mir jetzt vor, jetzt immer wenn ich ins Geschäft fahre mit dem Bus oder in die Schule fahre oder so, dann nehme ich das jetzt mit, dann bin ich ganz nett zu meinem Busfahrer, aber herausfordernd wird es ja an solchen Punkten, wo ich das jetzt nicht so gern tue. Also so automatische Dinge, die ich vielleicht mache, Leute, mit denen ich nur kurz Kontakt habe, die mir aber unangenehm sind. Es ruft einer an, ja, aus irgendeinem Callcenter und behauptet, er sonst wäre, ja, Mr. Superman oder so. Ich glaube, Mr. Spider-Man hat mal bei uns angerufen, ja, und wollte mir irgendwas von Microsoft verkaufen. Ja, was machst du da? Jetzt kannst du ihn richtig anschnauzen, ja, oder ihn auflaufen lassen, zack, Telefon runterhauen, oder du kannst anders interagieren. Ja. Also da wird es ja schon spannend. Ja. Also was heißt alles in Liebe tun? Und natürlich noch konkreter oder noch spannender wird es natürlich bei den Situationen, bei den Beziehungen, wo ich mehr miteinander zu tun habe. Also das eine waren jetzt so kleine alltägliche Begegnungen und schwierig, richtig herausfordernd wird es natürlich, boah, ja, in der Familie, oder? Oder mit Kollegen, wenn da Leute sind, mit denen ich kann ich gar nicht, da kann ich gar nicht andocken, kann ich gar nicht irgendwie mit den Leuten, da stimmt die Chemie gar nicht, ja, und da wird es dann schon herausfordernd. Wie gehe ich denn mit jemandem um, der mir total auf den Keks geht, dem ich aber irgendwo nahestehe, mit dem ich jeden Tag zu tun habe? Und da wird es herausfordernd auch sehr persönlich. Also ist jetzt eigentlich, habe ich heute auch viele so Gedanken, die ich gar nicht jetzt irgendwie euch eine Lösung habe. Da muss man für sich selber überlegen, weil jeder hat natürlich auch, ist mir auch in der Vorbereitung aufgefallen, so seine eigenen Punkte, wo er vielleicht manchmal nicht liebevoll agiert. Also ist mir aufgefallen, als ich mit meiner Frau darüber geredet habe, so eine Predigtvorbereitung, habe ich ihr so meine Gedanken gesagt. Und dann sage ich, ja, und dann ist man da in der Supermarktkasse, ist so total, da muss schnell gehen und dann ist man da so aufbrausend vielleicht oder dies, das. Und dann sagt sie, Sven, das ist gar nicht mein Problem, das ist dein Problem. Ja, dass du so ungeduldig bist und da mal aufbraust. Ja, und so hat jeder seine eigenen kleinen Punkte, wo er vielleicht mal drüber nachdenken muss, Mensch, wo handle ich da vielleicht eben nicht liebevoll? Wo erfüllt die Liebe Gottes, das, was wir eigentlich in uns tragen, nicht mein ganzes Leben? Was sind denn die Punkte? Und das weiß, glaube ich, auch jeder selber, wenn man mal so kurz reflektiert, wenn man so ein bisschen nachdenkt, vielleicht singt ihr nachher nochmal ein Lied und dann kann man das nochmal ein bisschen sacken lassen und überlegen, wo sind denn meine Punkte? Also das so mal zu dem Thema alles. Alles einfach mal ein bisschen offen lassen auch für euch. Ja, was ist alles für euch und wo wollen wir vielleicht liebevoller agieren? Es gibt einen zweiten Punkt. Kannst du weiterklicken? Ja, genau. Was ihr tut. Also am Anfang beim drüber nachdenken dachte ich, ja, okay, es gibt hier in diesem Vers gibt es zwei Pole. Alles, ja, was bedeutet alles? Und Liebe, was bedeutet Liebe? Und dazwischen ist es ja nur Füllwerk, was sie alles in Liebe tun. Ja. Aber ich kann ja nur beeinflussen, was ich tun kann, oder? Also hört mal zu. Wenn an Weihnachten die Familie kommt zu euch nach Hause, ihr habt schön gerichtet und ihr habt den Braten hingestellt und jetzt wollt ihr, dass alle sich wohlfühlen, oder? Alle sollen sich wohlfühlen, alle sollen gute Laune haben am Weihnachtsessen. Kann ich das machen? Nee, das kann ich ja gar nicht verfügen. Also das heißt, wir müssen uns ja auch Gedanken drüber machen, nicht was bedeutet alles, sondern was von diesem Allem kann ich denn eigentlich beeinflussen? Ich kann immer nur mein eigenes Verhalten beeinflussen, oder? Ich kann ja nur beeinflussen, was ich auch tun kann. Ob jetzt, keine Ahnung, wenn der Sigi zu mir kommt zum Kaffee trinken, ja, ob der jetzt gute Laune hat oder nicht. Ich kann Dinge dafür tun. Ich kann schön warm Kaffee durchlassen. Ich kann freundlich sein. Ich kann, weiß ich nicht, das Wohnzimmer raussaugen, ja, dass Sigi sich auch wohlfühlt. Ja. Ich kann den ganzen äußeren Rahmen, den kann ich beeinflussen, aber ich kann nicht beeinflussen, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Kann ja auch was völlig anderes sein, das gar nichts mit mir zu tun hat. Kann das sein, dass er auf dem Herweg ausgerutscht ist und sich das Knie angestoßen hat? Ja, dann ist er vielleicht nicht mehr so gut gelaunt. Kann es sein, dass er vorher mit seiner Frau einen Streit hatte? Weiß ich ja nicht. Ja, kann ja alles Mögliche sein, dass seine Laune trübt und ich kann noch so viel dafür tun, das kann ich aber nicht beeinflussen. Das habe ich letztlich nicht in der Hand. Das ist im Sigi seine Sache. Also das heißt, alles heißt auch, das tun, was ich wirklich tun kann. Das tun, was ich beeinflussen kann. Warum sage ich das? Weil ich grundsätzlich schon der Überzeugung bin, dass das Handeln von Einzelnen oder das Handeln von wenigen ganz viel beeinflussen kann. Also grundsätzlich, wenn wir den Rahmen setzen, dann können wir dadurch ganz, ganz viel beeinflussen. Also diese Idee, die hat damals in meiner Überlegung in Stuttgart angefangen. Als wir in Stuttgart gewohnt haben, bevor wir hier nach Schopfloch gezogen sind, da habe ich das manchmal gedacht, das Verhalten von wenigen, das Verhalten von Einzelnen, wie die agieren, wie freundlich die sind oder nicht, das beeinflusst hier den ganzen Ortsteil. Den ganzen Stadtteil von Stuttgart. Das können wenige Leute sein, die das beeinflussen können. Das gilt natürlich auch für Orte wie Schopfloch. Das gilt natürlich auch für Familien oder für Situationen in der Arbeit. Ich kann nicht alles machen, aber ich kann natürlich schon Einfluss setzen. Ne? Das müsst ihr ja nur mal selber auch überlegen. Die Kultur eines Ortsteils kann sich ändern durch wenige Menschen. Und meine Überzeugung ist, dass das ist, was Jesus meint mit ihr seid Salz und Licht in der Welt. Ja? Nur ganz wenig Salz in so einer Nudel, in so einem Nudeltopf macht den Unterschied. Habt ihr schon mal Nudeln ohne Salz gekocht? Ja, ist mir mal passiert, schmeckt furchtbar. Nudeln ohne Salz, ihr könnt es mal ausprobieren, nächste Woche lassen wir mal das Salz weg. Im Moment heißt es ja zu viel Salz ist schlecht. Aber Nudeln ohne Salz geht gar nicht. Und nur so ein bisschen Salz in den Topf rein verändert das ganze Erlebnis. Genauso ist es ja mit Licht. Ja? Wenn gar kein Licht da ist, dann sehe ich nichts, dann erkenne ich nichts. Deswegen macht man Kindern so ein Nachtlicht rein. Und dann sehen die schon mal, ja okay, da sitzt kein Monster auf dem Schrank. Oder was ihnen sonst ihre Fantasie vorgaukelt. Und genauso können wenige Menschen die Kultur in einer bestimmten Umgebung beeinflussen. Wie gesagt, stellt euch das selber mal vor, ihr kennt bestimmt solche Situationen, da seid ihr irgendwie mit einer neutralen Stimmung unterwegs, ja, keine Ahnung, ist nichts Besonderes, und dann seid ihr auf dem Weg ins Geschäft oder zur Schule und dann seht ihr, der Bus steht schon an der Bushaltestelle und dann rennst du hin und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Der Busfahrer macht kurz vor deiner Nase die Türe zu und fährt davon, ist der ganze Tag laufen, oder? Also ja, dann kommst du spät und der eine Ärger folgt auf den nächsten und da bist du richtig enttäuscht. Ja? Das gibt so Situationen, da wird einem der ganze Tag versaut wegen einer Kleinigkeit. Also zumindest mir geht es so. Ich gucke jetzt in relativ neutrale Gesichter. Vielleicht denkt ihr auch, lass dich nicht so um. Müsst ein besseres Beispiel finden. Aber es gibt ja auch in die andere Richtung. Keine Ahnung, also mir geht es ja so als Pastor. Ja. Also manchmal habe ich so dieses Hochstapler-Syndrom. Da denke ich, Sven, da stehst du da auf der Bühne und erzählst Leuten irgendwas hier. Und das wissen die doch alle selber schon. Ja. Und die denken sich wahrscheinlich, ja gut, ist nett, kommt zum Ende oder so. Und denkt man manchmal, was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich mit deinem ganzen Leben? Oder auch in der Familie geht es einem manchmal so. Und dann kommt jemand und gibt einem jemand ein Kompliment. Dann kommt jemand und sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht. Oder, hey, ich genieße das, wenn du predigst und wenn du so Sachen neu aufschließt. Ja? Und was es auch immer bei euch ist. Eine Kleinigkeit, ein kleines Kompliment, ein Ding, das ihr findet oder zugesprochen bekommt, ein gutes Wort. Und der ganze Tag, die ganze Woche ist ganz anders. Man geht ganz anders an die Sachen ran und denkt da ganz oft drüber nach. Und dann kommt es einem wieder und man ist einfach happy. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe da an dich gedacht. Das heißt, unser Verhalten kann einen wahnsinnig großen Einfluss haben. Es gibt da auch sozialwissenschaftliche Untersuchungen dazu. Man hat dann so Versuche gemacht, wenn Leute ein Geldstück finden auf der Straße, so ein Zehnerle, dann sind sie hinterher messbar hilfsbereiter. Ja, so da hast du so ein Ding und dann, oh ja, ein Zehnerle gefunden, ja, oh, toll, da freut man sich, auch wenn es nur ein Zehnerle ist, steckt es in die Hosentasche und dann ist doch der Tag schon ganz anders, ja, es scheint doch die Sonne ein bisschen mehr. Und das glaube ich schon, dass wir grundsätzlich einen ganz großen Einfluss auf unsere Umgebung haben, aber wir müssen uns der Grenze auch bewusst sein. Also ich kann nur tun, was ich tun kann. Ich kann nur das beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Ich kann anderen was Gutes tun. Ich kann anderen ein gutes Wort zusprechen. Ich kann entscheiden, mache ich die Tür zu, wenn ich der Busfahrer bin und fahre davon, oder warte ich halt die 3 Sekunden noch? Spreche ich jemand was Gutes zu oder lasse ich wieder einen Rüffel raus? Mache ich jemand runter oder baue ich jemand auf? Diese Unterscheidung kann ich treffen. Das ist meine Wahl. Wie der andere darauf reagiert, ob sich die Kultur in meiner Familie wirklich sofort verändert, ob sich an meinem Arbeitsplatz irgendwie was ändert, das ist nochmal eine andere Frage. Das hängt ja wieder von anderen ab. Aber zu überlegen, was kann ich tun? Also alles, ja, was sind denn die Bereiche, wo ich andocken kann? Das ist sehr persönlich. Und dann zu wissen, okay, was kann ich tun? Was kann ich tatsächlich ändern? Und dann ist ja der dritte Teil des Verses, und da hat es die Folie nicht synchronisiert, deswegen hier der ganze Vers, in Liebe. Was bedeutet Liebe? Und da liest uns das Sigi kurzen Abschnitt vor. Danke dir.
Ich lese 1. Korinther 13 aus der Übersetzung Neues Leben. Das Größte ist die Liebe. Ich will euch etwas zeigen, das alle diese Gaben übertrifft. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit den Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis, und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Die Liebe ist geduldig, freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen werden. Jetzt erkennen wir nur wenig und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon kennt. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese 3 bleiben, aber am größten ist die Liebe.
Vielen Dank dir fürs Vorlesen. Das ist ganz spannend, gell, dass hier ein ganzes Kapitel in diesem Korintherbrief es nur darum geht, was ist eigentlich Liebe? Was haben wir darunter zu verstehen? Wie ist Liebe auch? Wie drückt die sich aus? Auch ganz spannend, ist jetzt ganz kurzer Sidekick, hier in diesem Kapitel 13. Der letzte Vers ist mir so in der Vorbereitung aufgefallen. Vertrauen oder Hoffnung, Glaube und Liebe. Und die Liebe ist die bedeutendste drunter. Dass wir in Liebe leben, kategorisiert Paulus höher ein als unseren Glauben. Unser Glaube ist schwach, unser Glaube ist manchmal geprägt von Zweifel. Aber dass wir Liebe haben im Herzen, dass wir die Liebe Gottes im Herzen haben, das ist noch wichtiger, als dass unser Glaube immer fest und standhaft ist. Liebe, was heißt also Liebe? Das Kapitel 13 Es geht so ein bisschen auf die Soft-Faktoren von Liebe ein, ja, möchte ich mal sagen. Ja, also das ist ja manchmal so auch ein bisschen das Thema, wenn man drüber redet, auch vor allem mit Männern so drüber redet, dann heißt es ja gut, so eine Religion der Liebe und das ist ja alles schön, aber wir wollen Stärke und wir wollen ja, ein Fundament und wir wollen Kraft oder sowas. Ja, heißt jetzt Liebe, dass alles nur heile Welt ist? Heißt Liebe, dass ich zu so einem Softie werden muss, dass es nur alles Friede, Freude, Eierkuchen ist? Nee, ich glaube nicht. Liebe kann manchmal Grenzen zeigen, oder? Ich habe doch Grenzen. Wenn ich jemanden liebe, zeige ich doch auch Grenzen auf meine Grenzen und Grenzen für den anderen. Ja, jeder Vater, jede Mutter zeigt ihren Kindern Grenzen auf irgendwo. Kinder brauchen Grenzen. Kinder brauchen das, dass man auch sagt, okay, bis hierher und nicht weiter. Das darfst du tun und das darfst du nicht tun. Du darfst halt nicht in der Steckdose spielen mit dem Nagel. Ja, das ist eine Grenze. Natürlich zeigen wir Kindern Grenzen auf. Nicht, weil wir sie hassen oder nicht mögen oder ihnen den Spaß nicht gönnen, sondern weil wir sagen, nein, es geht einfach nicht. Hier ist ein Elektrikerschraubenzieher, mit dem darfst du reinstecken. Also so hat es mein Vater mit mir gemacht. Das hat die Erzieherinnen in meinem Kindergarten damals nicht so begeistert, weil die wussten nicht, dass es ein Elektrikerschraubenzieher ist. Ja? Also, man setzt Grenzen. Man ist manchmal auch streng, weil die Grenzen müssen ja durchgesetzt werden, oder? Also wenn ich ein Kind habe, das halt gern mal voll flitzt, ja, also keine Ahnung, meiner ist ganz ruhig, dann muss ich manchmal vielleicht auch sagen, nee, du musst jetzt langsam machen hier an der Straße. Und dann habe ich eine Grenze gesetzt und dann muss ich vielleicht auch irgendwann mal streng werden. Und dann muss ich vielleicht sogar, ja, also das müssen wir jetzt vielleicht auch ausdiskutieren, aber ich behaupte jetzt einfach mal, Liebe kann dann auch zornig werden. Liebe kann auch Zorn heißen. Ja? Wenn der Kerl zum 5. Mal auf die Straße rennt, dann muss ich halt mal Dampf reinlassen. Und dann muss ich es halt mal deutlich sagen. Und dann muss ich halt auch mal richtig den Miesepeter geben. Und das heißt nicht, dass ich mein Kind dann nicht liebe, sondern natürlich werde ich zornig, weil es sich in Gefahr begibt. Liebe heißt nicht nur softy kuscheln, alles runterschlucken, alles mit sich machen lassen, sondern auch klare Grenzen aufzeigen, stabil sein und Fundament haben. Grenzen aufzeigen, streng sein, vielleicht auch zornig sein. Manchmal gibt es die Frage, ja gut, wie kann der Gott des Alten Testamentes und des Neuen Testamentes, wie passt das zusammen? Ja, der Gott im Alten Testament, der kommt oft so als zornig rüber. Aber das ist nie ohne Grund, wenn ihr die Geschichten lest, da passiert immer vorher was. Da ist immer irgendwas. Die Leute schaden sich letztendlich selber, sie reiten sich und ihr folgen den Untergang. Da würde ich auch zornig werden. Aber dieser Zorn, der ist nie unbegründet und der kann nie einfach so für sich stehen oder auch eine Strenge oder Grenzen setzen, ja, wenn ich davon rede. Es geht nämlich immer darum, den anderen zu gewinnen. Ja, immer um den anderen. Es geht ja nicht um mich selbst, sondern es geht darum, den anderen zu gewinnen, nicht irgendwie Recht zu haben. Deswegen fand ich das auch spannend jetzt hier in Kapitel 13, dass Liebe höher kategorisiert wird als Glauben. Der Glaube ist nicht, was uns letztlich rettet, sondern die Liebe Gottes zu uns natürlich in erster Linie. Das ist, was uns wirklich rechtfertigt und das ist, was uns gewinnt für das Leben mit Gott. Es geht immer darum, den anderen zu gewinnen und nicht krampfhaft eben Recht zu haben oder krampfhaft Frieden zu halten. Das ist beides so irgendwie, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ja? Also ich mache es mal konkret, ja? Du bist in der Gemeinde und du siehst irgendwie, oder in einem Hauskreis vielleicht, machen wir es kleiner, in einem Hauskreis, und du siehst irgendjemand, boah, der verhält sich so, wie du jetzt sagst, nee, so kann sich ein Christ nicht verhalten. Der verhält sich irgendwie falsch. Du denkst, das passt nicht mit dem Glauben zusammen. Jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, ja, hier, dies und das, so und so sehe ich das und kannst Recht haben und gewinnst vielleicht das Argument, gewinnst vielleicht den Streit oder die Diskussion, die sich da draußen entspinnt. Aber der andere kommt halt nicht mehr in deinen Hauskreis, weil er sagt, ja, wenn ich da immer so von der Seite angemacht werde bei allem, was ich tue, dann hast du den anderen verloren, du hast theologisch Recht gehabt. Dein Glaube ist stark, dein Glaube ist vielleicht richtig, aber die Liebe war nicht da. Ja, dann verlierst du den anderen. Genauso übrigens nach außen. Ja, wir brauchen ja gar nicht in der Gemeinde oder im Hauskreis bleiben. Ich kann mich als Christ positionieren gegenüber der Gesellschaft. Ja, und kann das raushauen und kann noch so tolle Statements schreiben, ja, wie ich das sehe als Christ in meiner Sache. Und vielleicht habe ich recht, vielleicht ist es so. Aber wenn ich dadurch den anderen abschrecke, wenn ich dadurch allen die Freude vermiese, mal in eine Gemeinde zu gehen, wenn da die anderen dann keinen Schritt mehr reinsetzen, weil sie sagen, Mensch, diese Christen, ja, da wirst du immer nur irgendwie, kommen immer mit der Schuldschiene. kommen immer so mit der Intoleranzschiene und kommen dadurch nicht mehr mit dem Glauben in Kontakt, dann hast du dein Ziel verloren. Genauso ist es aber auch andersrum. Ich habe gesagt, man kann von zwei Seiten vom Pferd fallen. Ne? Wenn du dich gar nicht positionierst, wenn du gar nichts sagst aus falsch verstandener Liebe, aus falsch verstandener Freundlichkeit, zu allem Ja und Amen sagst, dann kann es sein, dass Gesellschaft, das Umfeld deinen Glauben frisst. Dass Gemeinde kaputt macht. Gemeinde zerstört auch der Glaube kaputt gemacht wird. Es geht bei dieser Liebe also nicht um Dogmatik, um das, dass ich immer Recht habe, ja, und dass ich dem anderen immer in Liebe begegne. Die Liebe kann auch falsch verstanden sein. Es ist genauso wenig auch ein Gefühl, ja, dass ich mich immer liebevoll fühlen muss. Ja, immer wenn ich Geld abhebe am Automaten, mich da liebevoll fühle. Sondern es ist eine grundsätzliche Entscheidung. Ein Weitersehen, ein Schauen, was hilft dem anderen auf. Was stärkt den Glauben von meinen Freunden? Von meinen Glaubensgeschwistern. Was stärkt den Glauben an Jesus? Wo kann ich Gutes tun? Wo kann mich jemand auferbauen? Und das soll eine grundsätzliche Einstellung in unserem Leben werden. Darum geht es in diesem Vers. Es gibt noch andere Dinge, auf die ich heute den Fokus hätte legen können. Ja, zum Beispiel auf den Vers davor. Vers 13 zum Beispiel, auch ein ganz spannender Vers. Da steht jetzt in dieser Übersetzung, die ein bisschen freier ist, Vers 13, seid wachsam, steht fest im Vertrauen auf Gott, beweist Mut und seid stark. Und dann kommt unser Vers, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Das legt nochmal ein bisschen einen anderen Fokus und wahrscheinlich gehe ich da nächste Woche drauf ein. Also für die, die das interessiert, da nochmal ein bisschen den Zusammenhang zu sehen und vielleicht ein bisschen tiefer auch in den Korintherbrief einzusteigen, ganz herzliche Einladung. Nächste Woche, 17:30 Uhr. Sehen wir uns hier wieder und bis dahin wünsche ich euch einfach eine gesegnete Woche. Amen.